ARD.
Deutschland soll wieder an der Spitze stehen. Das war das Motto der Kabinettsklausur in dieser Woche. Die Bundesregierung hat sich in der altehrwürdigen industriellen Villa Borsig getroffen und darüber beraten, wie sie die Wirtschaft wieder in Schwung bringen will. Denn die Stimmung ist mies. Was auch daran liegt, dass immer wieder große Konzerne wie zuletzt Bosch oder Lufthansa Massenentlassungen melden. Firmen, die lange als unerschütterlich galten. Gleichzeitig zeigt sich ein Tag vor dem Tag der deutschen Einheit, auch im ARD-Deutschland-Trend, politisch brodelt es. Die Zufriedenheit mit der Politik sinkt. Um diese Themen geht es in dieser Folge von Berlin Code, die politische Stimmung und den Zustand der deutschen Einheit. Und das werde ich diese Woche mit den beiden ARD-Hauptstadtkorrespondenten besprechen, Anne Mellmann und Philipp Menn. Schön, dass ihr da seid, denn ihr beide habt Ost- und Westexpertise, kann man so sagen, oder?
Ja, kann man so sagen.
Wenn man es an der Geburt festmacht.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Linda Zerwakis und wir zeichnen diese Folge am Donnerstagnachmittag auf, denn morgen, Freitag, ist ja Feiertag. Es ist tatsächlich zum ersten Mal passiert. Wir haben ganz aktuelle Zahlen aus dem ARD. Da sind sie, man raschelt, man hört es rascheln. Aus dem ARD-Deutschland-Trend. Und das heißt, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann wäre jetzt zum ersten Mal die AfD gleich auf mit der Union. Und zwar bei 26%. Überrascht euch das Ergebnis?
Nicht wirklich, das hat sich ja schon länger abgezeichnet. Also auch in früheren Umfragen und Meinungsforscher, Politologen haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das jetzt wahrscheinlich kommen wird. Es war zu erwarten. Viel überraschender finde ich in diesem ARD-Deutschland-Trend eigentlich die sehr, sehr schlechten Zustimmungswerte zur Arbeit der Bundesregierung.
Okay, was steht da drin?
Ja, da steht drin, dass annähernd das Niveau erreicht ist, wie es zu Ende der Ampelkoalition drin war. Also nur noch 20% der Deutschen sind zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung, 77% eher nicht damit zufrieden. Und das ist natürlich erstmal ein sehr schlechter Wert und das jetzt gleich auch zu Beginn dieser Legislatur, denn wir sind gerade 5 Monate ist der Bundeskanzler im Amt. Wir haben vergleichbare Werte bei der Ampel ja erst nach 1,5 Jahren gemessen und dann dümpelte das so vor sich hin bis eigentlich zum Ende der Kanzlerschaft von Olaf Scholz.
Und das eigentlich auch vor dem Hintergrund, dass jetzt doch etwas mehr Geschlossenheit ausstrahlte von der Bundesregierung, von diesem Kabinett, zuletzt die Kabinettsklausur in der Villa Borsig am Tegeler See. Man hat jetzt auch Dinge in Angriff genommen, man zeigt wirklich, dass man arbeiten will. Man hat den Herbst der Reformen ausgerufen. Man hat jetzt sogar Verfassungsrichter fürs Bundesverfassungsgericht bestimmt. Also eigentlich sah es so ein bisschen nach besseren Signalen aus von der Bundesregierung. Aber die Bevölkerung, es scheint dort noch nicht angekommen zu sein oder es verfängt halt einfach nicht.
Ja, wo wir jetzt schon bei der Kabinettsklausur sind. Du hast es gesagt, Anne, da sollte ja eigentlich Optimismus versprüht werden. Also das hat der Kanzler zumindest versucht und hat dort ja auch seine Modernisierungsagenda angekündigt. Hören wir mal rein.
Wir sehen im Augenblick natürlich die Probleme, vor denen die deutsche Wirtschaft steht. Aber wir haben den Anspruch, dass wir wieder an die Spitze kommen.
Okay, also er will es anpacken und jetzt diese Werte, das dürfte den Kanzler ja jetzt erstmal umhauen, oder? Also hat er einen Plan B in der Tasche?
Nee, ich denke nicht. Also man muss dazu allerdings auch sagen, Spitzenpolitiker gucken zwar auf Umfragewerte, aber die werden jetzt nicht super nervös, wenn da jetzt mal ein Ausschlag von 1 oder 2 Punkten nach oben oder nach unten geht. Aber natürlich muss sich Friedrich Merz fragen, welchen Weg er jetzt einschlagen will mit seiner Kanzlerschaft. Also folgt er eher Angela Merkel, die ja im Prinzip wenig reformfreudig war, aber bei den Deutschen damit ein Gefühl hinterlegt hat, sie kennen mich, es wird schon alles gut und damit waren die meisten ja auch zufrieden. Oder ob er eher den Weg von Gerhard Schröder geht, als ein Reformkanzler, der große Reformen jetzt anpackt, was aber in der aktuellen Lage vermutlich nicht direkt zu steigenden Umfragewerten führen würde.
Ich glaube, was die Leute vor allen Dingen auch gestört hat in letzter Zeit, man hat jetzt hier in diesem Deutschland-Trend nicht danach gefragt, warum denn die Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung so schlecht ist. Aber was in der Vergangenheit immer wieder rausgekommen ist, ist, dass die Leute nicht mögen, wenn gestritten wird. Und ich glaube, was Friedrich Merz sehr stark versucht in diesen Tagen und auch zuletzt in der Villa Borsig probiert hat, es eben Zuversicht zu verströmen und immer wieder das Mantra, wir arbeiten hier sehr, sehr gut, konstruktiv und auch vertrauensvoll und entschlossen miteinander. Also wir sind auf einem guten Weg, dass es klappen kann in den kommenden Jahren.
Es deckt sich halt nicht so ganz mit den Erfahrungen der letzten Monate, wenn man sieht, dass die Unionsfraktion nicht unbedingt durch Verlässlichkeit aufgefallen ist. Das haben wir bei der Richterwahl gesehen. Wir haben es auch schon selbst bei der Kanzlerwahl ja schon gesehen, dass er ja am Anfang nicht die nötigen Stimmen bekommen hat. Das heißt, da ist viel Unruhe drin, was zu Beginn einer Legislatur erstmal ungewöhnlich ist. Aber Anna hat schon recht, also es schadet sicherlich nicht, jetzt quasi Zuversicht zu verbreiten. Und das ist ja zu hören gewesen bei dieser Klausurtagung, dass das mehrere Minister, also unter anderem Herr Klingbeil und auch der Verteidigungsminister Pistorius, versucht haben und gesagt haben, man muss jetzt quasi den Leuten das Gefühl von Sicherheit und Zuversicht geben.
Ja, da wurde ja gesprochen von dem Herbst der Reform, wieder zurück an die Spitze, Wirtschaftswende, Migrationswende, Bürokratieabbau. Klingt das alles sehr gewollt oder auch ein bisschen glaubwürdig?
Also ich glaube, man muss schon sagen, einige dieser Punkte wurden ja umgesetzt. Also die Bundesregierung ist ja oder die Koalition ist ja voller Tatendrang in diese Legislatur gestartet mit den Reformen der Schuldenbremse. Dann hat man den Kurs in der Migrations- und Asylpolitik ja nochmals verschärft, was vermutlich am Ende dazu führen wird, dass rauskommt, dass es auch teilweise rechtswidrig gewesen ist, zum Beispiel die Praxis Zurückweisung an den Grenzen. Da gab es ja auch schon Gerichtsentscheidungen zu, aber trotzdem muss man sagen, da hat diese Koalition das oder insbesondere die Union das geliefert, was sie versprochen hat. Und jetzt muss man aber gucken, ob die Erwartungshaltung, die man mit so einer Formulierung wie Herbst der Reform, die man damit auslöst, ob man die auch einlösen kann. Und da sieht es im Moment, würde ich sagen, erstmal nicht so gut aus, weil man nicht erkennen kann. Also zum Beispiel bei dieser Klausur hätte man jetzt zum Thema Bürgergeld das geplante Gesetz, hätte man ja vorstellen können, hat man aber nicht. Und ansonsten auch größere Reformen, Sozialstaatsreformen oder so, die sind ja alle nicht in Aussicht, sondern das hat man jetzt in Kommissionen erstmal verlagert. Das heißt, er hat da etwas ausgelöst, ein Versprechen, wo man nicht sicher sein kann, kann er das überhaupt in den nächsten Monaten einlösen?
Mein Eindruck ist es auch, dass er den Mund ganz schön vollgenommen hat am Anfang, aber nicht so schnell geliefert hat, wie die Bundesregierung eigentlich liefern wollte, dass schon im Sommer erste Ergebnisse sichtbar sein würden, die ersten Bagger rollen. Also ich glaube, wir alle wissen, dass das eine ganze Weile dauern wird und auch dieses ganze Thema Bürokratieabbau, wonach die Wirtschaft ja nun wirklich schon lange verlangt, immer wieder, ist natürlich nicht so schnell über die Bühne zu bringen, wie sich das die Bundesregierung vielleicht wünschen würde oder viele Vertreter aus der Wirtschaft sich das wünschen würden. Das haben sich andere Bundesregierungen auch schon vorgenommen. Und wir alle wissen, wie dick dieses Brett ist, was da gebohrt werden soll.
Wir sehen ja sogar, dass diese Koalition zwar einige Dinge schon auf den Weg gebracht hat, aber vor allem da besonders gut gewesen ist, wo es darum ging, Wahlversprechen einzulösen, die aber jetzt nicht dazu beitragen, dass das Wirtschaftswachstum ansteigt. Also wir haben gesehen, Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie, da freuen sich die Gastronomen, aber ansonsten hat es kaum einen Effekt. Wir haben gesehen, Ausweitung der Pendlerpauschale, da freuen sich viele Pendler, das führt aber nicht automatisch zu mehr Wirtschaftswachstum. Wir haben gesehen, dass die Mütterrente frühzeitig oder vorzeitig sogar jetzt die Mütterrente 3 eingeführt worden ist, da freut sich Herr Söder. Aber all das führt jetzt nicht unbedingt zu dringend benötigen Aufbruch in der Wirtschaft oder zu erhöhtem Potenzialwachstum.
Also immerhin kann man sagen, ja, die Bundesregierung hat zumindest ein paar Pläne, die sie macht. Bei der AfD hört man jetzt nicht so viel. Wie hat es trotzdem die AfD dann geschafft, gleich auf mit der Union in diesem ARD-Deutschland-Trend zu liegen?
Na, ich glaube, die AfD ist im Moment sehr gut darin, Unzufriedene einzusammeln. Und außerdem kann man ja beobachten, dass sie ihr Potenzial sehr stark ausschöpft. Also die spricht Wählerinnen und Wähler an, die jetzt mit der Demokratie nicht so viel anfangen können, beziehungsweise ja auch teilweise offen die Demokratie ablehnen. Und es gibt soziologische Untersuchungen, Langfristuntersuchungen, die sehr gut zeigen, dass das Potenzial da so in dem Bereich 25-30% der Bevölkerung liegt, die halt eher kritisch oder antidemokratisch eingestellt sind. Und ich glaube, was man bei der AfD attestieren muss, im Gegensatz zu Vorgängerparteien, dass sie sehr gut darin ist, sozusagen dieses Potenzial maximal auszureizen, auszuschöpfen und auch sehr gut darin ist, Unzufriedenheit an bestimmten Punkten sofort wieder umzusetzen in Slogans, über eigene Social-Media-Kanäle das geschickt auch auszuspielen. Wir haben eine krisenhafte Zeit, wir haben den russischen Angriffskrieg, also sich dann als Friedenspartei zu inszenieren und so weiter. Ich glaube, das verfängt ziemlich gut. Und da ist es für mich jetzt nicht so überraschend, dass man da so weit vorne steht. Die Frage ist halt für die anderen Parteien, sollten sie sich an dieser Partei orientieren oder sollten sie gucken, dass sie ihre eigenen Programme machen, dass sie ihr eigenes Programm auf die Bühne bringen? Wenn ich die Slogans der anderen Partei kopiere, dann zeigen auch da Untersuchungen, dann nutzt das im Prinzip in der Regel dem Original.
Ja, das, was diese Regierung zum Amtsantritt immer wieder gesagt hat, wenn sie danach gefragt wurde, nach ihrer Strategie im Umgang mit der AfD, hieß es immer wieder, wegregieren. Wir müssen einfach zeigen, dass wir gute Politik machen, die für die Menschen, die Wählerinnen und Wähler attraktiv ist, und die AfD auf diese Weise einfach wegregieren. Und nach diesen ersten Monaten Regierungszeit, und das ist eben das Bittere für Schwarz-Rot, zeigt sich eben, dieses Wegregieren funktioniert bislang überhaupt nicht.
Ja, wir können ja auch noch mal sagen, also in dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend würde die SPD auf 14% kommen, wäre am Sonntag Bundestagswahl. Die Grünen kommen auf 12, die Linke auf 10, die FDP wäre bei 3 und das Bündnis Sahra Wagenknecht auch bei 3. Jetzt haben wir gesagt, die AfD liegt bei 26%. Würdet ihr sagen, mit dieser Umfrage ist sie jetzt eine gesamtdeutsche Partei?
Nee, würde ich gar nicht so sehen. Es ist ja total interessant, dass es zwar im Moment viele Menschen gibt, die die Partei wählen würden. Auf der anderen Seite haben wir gerade bei der NRW-Kommunalwahl gesehen, dass die AfD weit unter diesen Umfragewerten zurückbleibt oder hinter diesen Umfragewerten zurückbleibt. Also bei der Bundestagswahl hat die AfD in NRW knapp 18% bekommen. Bei der Kommunalwahl waren es am Ende 14. Und das, obwohl die Umfragen bundesweit viel besser gewesen sind. Und wenn man sich anguckt, inwiefern die Partei sozusagen in ganz Deutschland angekommen ist, dann muss man sagen, zum Beispiel bei der NRW-Kommunalwahl ist es ihr gelungen, gerade mal ein Fünftel aller Wahlkreise mit eigenen Kandidaten zu besetzen. Das heißt, in 4/5 aller Wahlkreise findet sie noch nicht jemanden, der sagt, ich traue mir das zu, Bürgermeisterkandidat für die AfD zu werden. Das zeigt, dass es ein Phänomen ist, das quasi im Moment bundesweit medial ja sehr erfolgreich ist. Aber die AfD ist weit davon entfernt, auch wenn sie sich gerne anders gibt, sozusagen eine Art von Volkspartei zu werden, die halt vernetzt und verortet ist. Insbesondere im Westen, im Osten sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Aber da sieht man halt im Westen, dass sie vielerorts Probleme hat, überhaupt das Personal.
Ich glaube auch, das ist das, was du ansprichst, eines der Grundprobleme in dem Gebiet der ehemaligen DDR, dass sie dort eben sehr schnell Fuß fassen konnte, weil die etablierten Parteien der alten Bundesrepublik wie CDU, CSU und SPD diese Verankerung gerade auf kommunaler Ebene eben nicht hatten. Das ist immer eine Erklärung von Politikwissenschaftlern und Soziologen dafür, dass die AfD dort so stark werden konnte. In Umfragen liegt die AfD in Sachsen-Anhalt schon bei 38-39%. Das ist natürlich sehr, sehr stark im Vergleich zu westdeutschen Regionen. Aber auch da gibt es natürlich einen Zuwachs in den vergangenen Jahren. So wie die Wissenschaft auch immer vorausgesagt hat, zieht der Westen so nach und nach eben nach. Und die AfD hat dort ein ähnliches Potenzial, eben das berühmte Protestwählerpotenzial.
Also da würde ich widersprechen. Ich glaube nicht, dass die AfD eine Protestpartei ist, also für bestimmte Leute bestimmt, aber ich glaube, dass die AfD gezielt auch antidemokratische Einstellungen anspricht. Und ich glaube, dass es im Westen eine andere Form oder gelebte Form der Demokratie gibt als im Osten. Das ist ein Lernprozess. Der Westen ist halt länger demokratisch als der Osten. Und wir sehen ja in der Forschung zur AfD oder auch zur rechtsextremen Bewegung, die AfD ist zum Beispiel da besonders stark, wo vor 80, 90 Jahren die NSDAP schon sehr stark bei Kommunalwahlen oder anderen Wahlen abgeschnitten hat. Das heißt, da, wo es die Verankerung von antidemokratischen Grundeinstellungen in der Bevölkerung gibt, die über Generationen weitergegeben werden, da ist auch die AfD besonders stark. Ich glaube, es greift zu kurz zu sagen, die AfD ist eine Partei, die Protestwähler hinter sich versammelt. Ich glaube, auch wenn man sich anguckt, wo mobilisiert die AfD stark, sie mobilisiert sehr stark im Nichtwählertum oder da, wo Leute jahrelang abgeschlossen hatten, weil sie gesagt haben, mit der Demokratie kann ich eh nichts anfangen und mit diesen Parteien, die lehne ich sowieso ab. Da haben die jetzt ein Vehikel, wo sie sagen können, super, die sprechen genau meine Sprache, meine Einstellung, ich will eben diese Demokratie, zumindest in dieser Form will ich gar nicht mehr, und deswegen wähle ich jetzt die AfD.
Ja, da würde ich dir recht geben. Ich glaube, im Osten gibt es eben schon auch noch Menschen, die mit der Demokratie nicht so wahnsinnig viel anfangen können, die immer noch autoritären Strukturen anhängen. Auf der anderen Seite glaube ich aber schon auch, dass dieses Protestpotenzial auch im Westen vorhanden ist, eben auch aufgrund einer großen Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik, auch mit Ängsten. Ich glaube, sowas hat auch immer mit Angst zu tun. Viele äußere Faktoren spielen da im Moment eine Rolle. Es gibt viel Unsicherheit durch Kriege um uns herum, durch wirtschaftliche Unsicherheit. Die Menschen sehen einfach, dass sie immer weniger netto vom Brutto übrig haben. Dann gibt es da noch Donald Trump. Und all diese Faktoren machen schon, glaube ich, auch einen großen Vertrauensverlust aus, beziehungsweise eine Angst, eine Ängstlichkeit davor, wie es hier weitergehen wird in diesem Land und ob unsere Bundesregierung tatsächlich die Fähigkeit hat, den Menschen zu helfen und vor Wohlstandsverlust zu bewahren.
Also für mich eine wesentliche Erkenntnis ist auch in Westdeutschland, also Westdeutsche haben nach dem Zweiten Weltkrieg und der Befreiung von der Nazi-Diktatur ja die Demokratie als die Staatsform erlebt, die Wohlstand gebracht hat mit dem Wirtschaftswunder. Und im Osten ist es so gewesen, es kam die Wende, viele haben sich da viel versprochen, die D-Mark und so weiter. Und was folgte, war aber erstmal eine wirtschaftliche Depression. Also es gab Massenarbeitslosigkeit. Das heißt, der Westen oder viele Westdeutsche haben Demokratie eigentlich auch als Wohlstandsprojekt erlebt. Und im Osten ist es leider eine etwas andere Erfahrung, die da in den 90er Jahren gemacht wurde.
Und damit sind wir quasi auch schon beim Tag der Deutschen Einheit, weil wir jetzt schon so viel über West und Ost gesprochen haben. Die Feier findet übrigens in Saarbrücken statt, die 35-Jahr-Feier. Warum in Saarbrücken? Weil die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger aktuell Bundesratspräsidentin ist. Und im Bundesrat hat jedes Jahr ein anderes der 16 Bundesländer den Vorsitz. So, damit könnt ihr am Wochenende ordentlich angeben, falls ihr das noch nicht wusstet. Was würdet ihr sagen, Anne und Philipp? Sind wir denn jetzt wirklich wieder vereint oder so weit auseinander wie nie zuvor? Wie seht ihr das?
Na, allein die Tatsache, dass ich hier mit Philipp an einem Tisch sitze, zeigt ja, dass wir wieder vereint sind. ja, also mein Mann ist Westdeutsch, mein Kind gesamtdeutsch. Ich würde sagen, es hat gut geklappt. Also in meinem Fall, das ist natürlich sehr, sehr stark davon abhängig, wann man geboren
wurde. Also du bist aus Ostdeutschland.
Ich bin aus Ostdeutschland, ich bin in Ost-Berlin geboren und war zum Zeitpunkt des Mauerfalls schon 15. Das heißt, für mich fing alles gerade erst an und ich habe sämtliche Vorteile mitnehmen können und auch genießen können und bin großer Fan der deutschen Einheit in jeder Hinsicht. Ich sehe natürlich auch, dass vieles vielleicht nicht so gut gelungen ist, wie manche Menschen sich das gewünscht hätten, die schon älter waren zu diesem Zeitpunkt. Das hat Philipp eben schon angesprochen.
Ja, ich glaube auch aus eigener Anschauung, ich war 12 oder 11, als die Mauer gefallen ist und ich würde sagen, mich hat die deutsche Wiedervereinigung lange gar nicht interessiert. Also das ging bis ins Erwachsenenalter, so mit Mitte 20, Ende des Studiums vielleicht. Das für mich hat sich ja nichts geändert. Also ich glaube, das ist auch ein Grundproblem vieler Westdeutscher, das mangelnde Interessen an dem, was dann passiert ist im Osten, dass da quasi ein kompletter Systemzusammenbruch und Wechsel dann stattgefunden hat, während sich für die Westdeutschen erstmal nichts verändert hat. Also meine Verwandtschaft würde vielleicht zum Teil sagen, ja, wir haben denen ja jetzt die Demokratie gebracht, beziehungsweise vor allem sehr viel Geld in den Osten überwiesen und jetzt wählen die schon wieder antidemokratisch. Das ist aber auch eine Form von Ignoranz in gewisser Weise, dass man sich nicht damit auseinandersetzen möchte, was da eigentlich passiert ist, welche Zumutungen damit auch verbunden waren. Ich glaube, das Problem an der Wiedervereinigung ist, dass im Westen vielen das Interesse dafür fehlt, was da eigentlich genau passiert ist.
Es gab ja jetzt auch mehrere Studien zum Tag der Deutschen Einheit. Und würdet ihr sagen, dass eure persönlichen Erfahrungen sich mit den Ergebnissen der Studien decken?
Also ich für meinen Teil kann sagen, eher nein. Mich hat sehr überrascht das Ergebnis einer Forsa-Umfrage. Die Studie hatte in Auftrag gegeben die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und dabei kam raus, dass nur ein Drittel der Deutschen findet, dass die Einheit gelungen sei. Und das ist natürlich nach so vielen Jahren deutscher Einheit schon ein sehr schlechter Wert. Es ging auch abwärts tatsächlich. Die haben das immer wieder erhoben, so alle paar Jahre. Und das sah schon mal deutlich besser aus bei über 50%. Und es hat sich eben auch gezeigt, dass gerade im Osten dieser Wert sehr, sehr schlecht ist. Also da waren wirklich 75% der Meinung, dass die Einheit noch nicht wirklich geglückt sei.
Steht aber ein bisschen im Widerspruch zum aktuellen Deutschland-Trend, den wir eben schon mal erwähnt haben, denn da wurde auch danach gefragt, Zufriedenheit mit dem Stand der Wiedervereinigung und da sagen immerhin 61%, dass sie zufrieden bzw. sehr zufrieden damit sind. Und interessant ist da auch, wenn man sich anguckt, was die Menschen denken oder die Befragten denken, was man verbessern könnte. Das ist nämlich etwas, das ich persönlich auch schon oft so wahrgenommen habe, wenn ich in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt unterwegs war. So diese mangelnde Anerkennung ostdeutscher Biografien im Westen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, dass man sich nicht gesehen fühlt von Westdeutschen. Wenn man sich anguckt, auch die Frage von Menschen in Führungspositionen, Ostdeutschen in Führungspositionen, muss man sagen, da gibt es zum Beispiel Zahlen für Bundesbehörden. 7% der Menschen in Führungspositionen sind aus dem Osten. Bei einer Gesamtbevölkerung ist ein Anteil von 20%. Also da gibt es halt einfach noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Also das streckt sich DAX-Konzerne, Gerichte. Überall sind Ostdeutsche unterrepräsentiert. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil dann auch deren Perspektiven kaum vorkommen oder auch gesellschaftliche Debatten, die über Eliten ja meistens initiiert werden, gar nicht stattfinden können, weil diese Eliten halt hauptsächlich westdeutsch besetzt sind. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem.
Das hat auch der Bericht der Ostbeauftragten der Bundesregierung Elisabeth Kaiser zutage gefördert. Also sie hat das so verkauft, dass es doch ein gestiegener Wert sei in der Bundesverwaltung, denn die Bundesregierung hat das sogenannte Bundeskonzept zur Förderung von Führungspersonen aus Ostdeutschland in der Bundesverwaltung. Aber es klappt eben noch nicht so richtig, weil es eben auch keine Verpflichtung gibt, weil es da einfach wenig Verbindlichkeit gibt an diesem Punkt.
Allerdings hat sie ja auch Zahlen rausgebracht, was so die wirtschaftliche Situation angeht. Und da sagt sie, da hat sich der Osten ganz gut entwickelt. Hören wir mal kurz rein.
Forschung, Technologie, wir haben eine lebendige Start-up-Szene beim Ausbau erneuerbarer Energien. Da ist Ostdeutschland Vorreiter, aber auch bei der Verkehrsinfrastruktur hat sich viel getan. Also man kann schon sagen, Ostdeutschland ist in einigen Bereichen durchaus Vorreiter oder nimmt dort eine Vorreiterrolle ein. Das ist auch passiert durch die vielen Investitionen, also Milliarden an Investitionen des Bundes in eben auch diese Strukturen.
Also das hört sich ja eigentlich gar nicht schlecht an, aber woher kommt dann diese Unzufriedenheit immer noch?
Na, ich denke, man sieht ja bei den Einkommen, da gibt es eine Angleichung, auch bei den Renten gibt es eine Angleichung zwischen Ost und West. Aber wo es zum Beispiel noch krasse Diskrepanzen gibt, ist die Frage der Vermögensverteilung. Das sieht man zum Beispiel bei den Erbschaftssteueraufkommen. Die sind im Westen teilweise 15-fach höher, weil einfach 15-mal so viel vererbt wird pro Kopf wie im Osten. Das heißt, im Osten gibt es bis heute natürlich auch aufgrund der Geschichte für viele nicht die Möglichkeit oder gab es nicht die Möglichkeit, größere Vermögen aufzubauen. Und das spielt natürlich heute immer noch eine sehr große Rolle. Und gerade in dem Bereich Vermögensaufbau wird es sehr, sehr schwierig sein, sozusagen vergleichbaren Wohlstand herzustellen, obwohl das in diesem aktuellen Deutschlandtrend das wichtigste Thema ist. Also da gilt es nachzubessern, sagen die Befragten.
Und das ist eben auch ein Thema, was uns noch viele Jahrzehnte erhalten bleiben wird, nicht? Und für die Bundesländer ist es auch ein Problem, weil die Erbschaftssteuer ja dann dort lokal fällig wird. Da, wo sie erhoben wird, profitieren dann auch die Länder davon. Das heißt natürlich auch, dass die ostdeutschen Bundesländer da ein bisschen im Hintertreffen sind. Die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser wurde dazu auch gefragt, bei der Vorstellung ihres Berichts, wie sie es mit einem Grunderbe hält, weil ihr Vorgänger Carsten Schneider das mal in die Diskussion gebracht hat, ein Grunderbe, allerdings jetzt nicht nur für Menschen in Ostdeutschland, sondern generell für Menschen in Deutschland, ein Grunderbe von, ja, damals war die Zahl von 20.000 Euro stand im Raum, die man dann finanzieren könnte aus den Einnahmen der Erbschaftssteuer. Elisabeth Kaiser wollte sich dazu allerdings nicht äußern. Sie findet das eine interessante Diskussion, er wollte aber keine Zahlen nennen. Also auf jeden Fall die Ungerechtigkeit oder die Ungleichheit zwischen diesen beiden Landesteilen, die hat sich eher noch ausgewachsen in den vergangenen Jahren. Das spüren natürlich auch vor allen Dingen die Jüngeren, also genau die, die dann irgendwann davon betroffen sein werden, dass sie eben nichts oder sehr wenig erben.
Jetzt muss ich einmal ganz generell fragen, weil du hast ja gerade erwähnt, die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser, muss es diesen Posten eigentlich heutzutage noch geben im Jahr 2025?
Das ist eine sehr gute Frage. Man könnte ihn ja auch Westbeauftragten nennen. Wie würde sich das anfühlen für Westdeutsche? Ich sag mal so, Dirk Oschmann, ein Literaturwissenschaftler aus Leipzig, hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, Der Osten, eine Erfindung des Westens. Und der stellt genau diese Frage, weil ja sozusagen der Ostbeauftragte schon insinuiert, dass es im Osten Probleme gibt, die der Beauftragte dann lösen muss. Und er plädiert eher dafür, so eine Art Ministerium für Chancengleichheit einzurichten. Das hätte den Charme, also erstmal wird der Osten dann nicht zum Problemfall erklärt. Es hätte aber außerdem auch den Charme, es gibt ja auch im Westen Orte, die Strukturprobleme haben. Gerade, ich komme aus NRW, Teile des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen etwa oder Duisburg, das Saarland, schon seit jeher große Probleme mit dem Strukturwandel oder auch Bremen. Das heißt, wenn man jetzt so ein Ministerium für Chancengleichheit hätte, müsste das nicht unbedingt immer nur auf den Osten gucken, sondern könnte sich dann vor allem auch in Zukunft auch um solche Regionen verstärkt kümmern. Und man hätte dann auch quasi auch einen Diskurs auf Augenhöhe damit hergestellt.
Würdet ihr denn sagen, hat die Ostbeauftragte denn auch eine gewisse Symbolkraft?
Das glaube ich schon, dass es vielen Leuten wichtig ist, dass da eben jemand mit am Kabinettstisch zur Vertretung ostdeutscher Interessen sitzt. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich manchmal auch ein bisschen fragen, ist das vielleicht ein Feigenblatt? Denn wenn man sich sonst so das Bundeskabinett anschaut, auch in den vergangenen Jahren seit der Wiedervereinigung, dann entstand doch manchmal der Eindruck, also für mich zumindest, dass es so ein bisschen wie ein Feigenblatt war, da noch jemanden mit reinzuholen ins Kabinett, der eine ostdeutsche Biografie aufweist. Das ist manchmal, glaube ich, nicht so einfach gewesen und oft wurden diese Menschen dann auch mit oder häufiger mit eher nicht so wichtigen Ministerien bedacht, wie zum Beispiel Frauen und Jugend, einst Angela Merkel, ja, oder auch solche Ministerien wie Familie, das war zum Beispiel Claudia Nolte in den 90er Jahren. Jetzt sieht das schon ein bisschen anders aus. Im aktuellen Kabinett ist da Katharina Reiche, die einen sehr schwergewichtigen Posten hat als Wirtschaftsministerin. Es gibt Carsten Schneider als Umweltminister und es gibt auch noch Rim Alabali Radovan, die eine Migrationsgeschichte hat, aber in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen ist, also auch in gewisser Weise ostdeutsch sozialisiert, also eine ganz interessante Biografie. Sie ist jetzt die Entwicklungsministerin. Das Problem ist natürlich, kaum jemand kennt sie.
Also ich glaube, Symbole spielen eine sehr große Rolle. Es gab ja kürzlich die Diskussion, angefacht von Bodo Ramelow, dem früheren thüringischen Ministerpräsidenten, ob man nicht eine neue Nationalhymne brauche. Bodo Ramelow hat dann vorgeschlagen, man sollte Bertolt Brecht Kinderhymne zur neuen Nationalhymne machen. Und allein die Reaktionen darauf haben sehr deutlich gemacht, dass es im Prinzip gerade im Westen oder von westdeutschen Politikern kein großes Interesse an diesem Diskurs oder an der Debatte gibt. Also er hat es vorgeschlagen, diese Kinderhymne, man sollte sich die mal anhören, die ist im Prinzip sehr unverfänglich, betont auch Nächstenliebe, Völkerverständigung und aber auch Vaterlandsliebe. Trotzdem kam die Reaktion zum Beispiel vom CDU-Generalsekretär Linnemann, das sei Kulturkampf, die aktuelle Hymne stehe für Demokratie und wer damit hadere, der habe ein Problem mit der demokratischen Grundordnung. Herr Kubicki hat davon gesprochen, das sei spalterisch und ein dummer Vorschlag. Und da merkt man so ein bisschen, dass es eine Verweigerungshaltung westdeutscher Eliten gibt, überhaupt solche Debatten zu eröffnen, weil den Vorschlag kann man ja gut und schlecht finden, aber dann sollte man ihn halt sachlich diskutieren und nicht denjenigen als Jammer-Ossi darstellen oder als Demokratiefeind, weil es ist ja berechtigt, darüber zu diskutieren, ob man nach 35 Jahren Wiedervereinigung nicht noch neue Symbole braucht, die quasi gesamtdeutschen Ausdruckswert haben.
Außerdem würde man vielleicht auch den jüngeren Generationen damit einen Gefallen tun. Dann hätte man eine gemeinsame Identifikationsmöglichkeit sozusagen über eine neue Nationalhymne, die auch ein bisschen moderner anmutet und alle Bevölkerungsschichten sozusagen mitnimmt.
Also wenn ihr euch das jetzt alles so anhört und auf die Waagschale packt, was würdet ihr sagen? Welches Fazit zieht ihr dann nach 35 Jahren Einheit?
Also aus westdeutscher Sicht?
Aus gesamtdeutscher Sicht. Sind wir ein einheitliches Land? Gibt es eine Einheit oder sind wir tatsächlich doch noch grundverschieden?
Also ich glaube, wir sind ja zum Erfolg verdammt, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich würde mir wünschen, gerade von Westdeutschen, mehr Interesse am Osten und mehr Interesse an den Lebensleistungen vieler Ostdeutscher und eine gewisse Empathie dafür, was in den 90er Jahren zum Beispiel, aber auch bis heute passiert ist und Interesse auch an solchen Vorschlägen, wie Herr Ramelow so gemacht hat oder andere.
Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich die Einheit gelungen finde. Es gibt natürlich einige Probleme, gar keine Frage, aber ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal so ein paar alte Videos angeschaut vom 3. Oktober 1990 und ich muss schon sagen, das vergisst man auch gerne wieder, glaube ich, die Jüngeren wissen es gar nicht. Das war schon auch einfach eine sehr tolle Stimmung damals. Die Menschen waren glücklich. Die Politikerinnen und Politiker konnten zurückblicken auf eine wirklich große Leistung. Zum Beispiel Rita Süssmuth hat dann an dem Abend, die damalige Bundestagspräsidentin, hat dann an dem Abend noch davon gesprochen, dass es eben jetzt auch wichtig sei, miteinander zu teilen. Also nicht nur diese Einheit sozusagen zu begehen, sondern jetzt geht es eben auch um das gemeinsame Teilen. Da dachte ich, ach guck, das ist interessant. Das gilt heute eigentlich auch noch. Und viele haben eben auch davon gesprochen, darauf abgehoben, wie wichtig es sei, dieses geeinte Deutschland nun, dass es eine starke Rolle in der Welt übernehmen kann. Eine Rolle, die es so in der Form vorher eben auch nicht hatte. Und ich glaube, auch das ist geglückt.
Ich hoffe doch sehr. Und ich finde auch, dass wir da ein bisschen optimistischer reingehen sollten, weil es steht ja auch Gott sei Dank nicht im Pass drin, Westdeutschland, Ostdeutschland als Geburtsort. Und solange es das nicht gibt, können wir doch davon reden, dass wir ein großes, einheitliches Deutschland sind. Anne Mellmann und Philipp Menn, vielen Dank für eure Einschätzung. Toll, dass ihr über eure Eindrücke gesprochen habt. Dankeschön.
Gern.
Gerne.
Wenn ihr das Thema deutsche Einheit weiter vertiefen wollt, dann haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar im Interview der Woche spricht die OSS-Beauftragte Elisabeth Kaiser genau über ihre Eindrücke und wie es ihr nach 35 Jahren deutscher Einheit geht. Zu hören in der ARD Audiothek. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und nächste Woche sind wir dann wieder ganz normal am Freitag da. Bis dahin.